Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus dem Predigttext, aus der Epistel, der Predigttext ist, lese ich nochmal Vers 22 bis 24 und dann Vers 31 und 32. Epheser 4, Vers 22 bis 32 die Epistel. Leget von euch ab den alten Menschen mit seinem vorigen Wandel, der durch trügerische Lüste sich verderbt. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Du aber, o Herr, erbarme dich unser.
Gott sei ewig dran.
Liebe Brüder und Schwestern, kürzlich besprachen wir in einem Ehepaarkreis das Problem, oder die Probleme, die auftreten in einer nicht ganz jungen Ehe. Also, wenn man schon so 10 und darüber Jahre verheiratet ist, dann sieht das schon etwas anders aus in der Ehe wie am Anfang. Und Sie wissen das ja, nicht? Zuerst werden die kleinen Tiernamen bevorzugt mit Täubchen und Mäuschen, und dann kommen die großen dran. Und diese Probleme haben wir dann in diesem Kreis, jeder was er so wusste, ausgepackt, angesprochen, was man dagegen tun könnte. Ein Bruder meinte, man müsse darauf achten, in einer nicht mehr ganz jungen Ehe, dass nicht die alten, schlechten Charaktereigenschaften von früher einmal wieder zutage treten. Also zum Beispiel, wenn die Frau oder das junge Mädchen früher einmal nicht so ganz ordentlich war und dann hat sie den Mann kennengelernt, sie hat nicht sauber gemacht und Ordnung gehalten, nicht nur um des Mannes willen, sondern weil es ihr Freude machte, weil sie was einzurichten hatte. Und dann so nach und nach ließ das wieder nach. Naja, und wir kennen das dann. Aber ebenso, das war ein negatives Beispiel, kann es auch positiv sein, dass eine Frau recht pfiffig ist mit dem Saubermachen und man sich am liebsten Flügel anschaffen möchte, damit man den Fußboden nicht schmutzig macht. Aber dann kommen die Kinder und sie schafft es einfach nicht nachzukommen und sie lässt vieles so durchgehen und im Alter fängt das dann wieder an. So dass es dann wieder ungemütlich wird und dass es zu Problemen, zu Ehekrachen kommen kann. Diese schlechten Eigenschaften dürfen nicht auftreten. Dasselbe gilt natürlich auch vom Mann, der solche Eigenschaften von früher mitbringen kann. Aber dasselbe gilt, glaube ich, auch von dem Leben eines Christen. Wenn dieses Leben mit Christus zu einem Stillstand kommt, dann kann es passieren, dass die alten, schlechten Gewohnheiten wieder zum Durchbruch kommen. Und es scheint so, als ob es hier in Ephesus dazu gekommen ist. Paulus redet die Gemeinde in Ephesus an und muss ihnen eine regelrechte Taufpredigt noch einmal halten. Der alte Mensch kann wieder Fuß fassen und durchkommen. Und wir wissen alle, was unter dem alten Menschen in der Bibel gemeint ist. Man kann mit 17 Jahren ein alter Mensch sein, mit 20 ein neuer Mensch und vielleicht mit 40, 50 schon wieder langsam ein alter Mensch, der in den altgewohnten Trott schon früher einmal hineinkommt. Diese Dinge dürfen nicht zutage treten. Paulus sagt das in den Versen zuvor und eigentlich hätte man das auch mitlesen können. Vers 17 und 18, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln dürft, wie die Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr dürft das nicht. Und er sagt auch warum. Es führt zu einem schlimmen Ende. Sie sind verstockt. Und darum gibt er ihnen noch einmal diesen Taufunterricht. Diesen Taufunterricht für Erwachsene. Oder wir können auch sagen, wie es eigentlich nach der Bekehrung weitergeht. Er macht es ihnen noch einmal ganz deutlich. Wie bei dem Bad der Wiedergeburt. Ausziehen, reinigen, baden und wieder anziehen. Alles, was gegen Gott und damit auch gegen den Nächsten war und ein Leben voller Selbsterhaltungstriebe, alles diente nur mir. All das, was an Sünde ich in meinem Leben auf mich geladen habe, das muss weg, muss ausgezogen werden. Das heißt, es muss bekannt werden. Wenn es dann zutage getreten ist, ans Licht gebracht worden ist, dann geschieht die Taufe, dann geschieht die Wiedergeburt. Der so von vor Gottes Augen beschmutzte Mensch wird durch das Bad der Wiedergeburt neu gemacht. Und als neuer Mensch zieht er dann die Kleider der Gerechtigkeit an, die Gott ihm schenkt. Und nun gilt es, ein Leben zu leben in dieser Gerechtigkeit Gottes. Mit diesen neuen Kleidern. Kleider machen Leute. Und diese Kleider haben Königswürde. Und das ist der Wille Gottes, so wird uns gesagt, eure Heiligung. In diesen Versen am Anfang der Epistel redet Paulus von der Wiedergeburt und Erneuerung. Oder man könnte auch sagen, von der Rechtfertigung, die durch Gott geschieht, und von der Heiligung, die durch den Heiligen Geist in uns geschieht. Das Zweite ist abhängig von dem Ersten. Erst wenn wir die Rechtfertigung durch Gott wirklich erlebt haben und angenommen haben, allein aus Gnaden dieses Geschenk annehmen, dann kann es auch zu den Zweiten kommen. Das Erste ist ein Akt göttlicher Barmherzigkeit. Das Zweite ist ein Akt göttlicher Erziehung. Und dieses Sein und Werden, das ist ja ein immer wiederkehrender Widerspruch auch bei uns selbst. Das taucht immer wieder bei uns auf und in Bibelstunden und Zusammenkünften. Was ist es nun? Bin ich nun wirklich wiedergeboren und ganz alles neu? Bin ich nun fertig? Oder muss ich noch? Und was muss ich noch? Wie muss ich noch werden? Und dieser Widerspruch tritt auch in der Bibel bei uns zutage. Paulus sagt uns das immer wieder. Wir sind rein, wir sind schon rein. Aber dennoch sollen wir nach Reinheit trachten und nach Reinheit ringen. Wir sind tot, in Christus sind wir tot, und doch sollen wir unsere Glieder töten. Es ist und klingt paradox und widersprüchlich, und doch liegt da die Wahrheit drin. In dem schon und noch nicht vollzieht sich das Leben des Christen. Weil wir aber an uns das Erste, die Rechtfertigung, schon erfahren haben, darum können wir auch das Zweite, die Heiligung, erreichen. Darum dürfen wir wissen, dass wir sie erreichen. Aber wie? Paulus gibt ganz klare Anweisungen. Was ich schon vorher sagte, ihr dürft nichts, sagt er. Leget die Lüge ab und redet die Wahrheit. Hier gebraucht ihr dasselbe Wort wie am Anfang, leget von euch ab den alten Menschen. Ja? Alter Mensch und Lüge, das passt zusammen. Das muss abgelegt werden. Alter Mensch und Lüge, das bedeutet, dass Paulus nicht nur die spezielle kleine Lüge meint. Es ist vielmehr eine ganze Lügenwelt, die sich da aufmacht. All das, was sich unabhängig von Gott als Menschentum und Menschenwerk herausstellt, was aus eigener Kraft, wie man so sagt, geschehen ist, das ist in Gottes Augen Lüge, ist auf Lüge aufgebaut. Lügen ist nicht nur Unwahrheiten sagen, sondern es ist auch der Gegensatz zwischen dem äußeren Verhalten des Menschen, den Gebärden, den Reden, den Taten und der inneren wirklichen Gesinnung. Manch einer kann schöne gute Worte machen, ein niedliches Gesicht, im Herzen denkt er, der kann mir mal Rubbel und das gibt es auch. Und dieser Gegensatz, diese Diskrepanz, das ist Lüge. Können wir da von uns sagen, ich bin kein Lügner? Aber bleiben wir beim Reden der Wahrheit, wie Paulus dann hier weiter sagt, rede die Wahrheit. Wie oft reden wir schon bewusst oder auch unbewusst oftmals die Unwahrheit gegenüber unserem Nächsten? Wie oft haben wir irgendwelche Termine ausgemacht und haben sie nicht einhalten können und sind damit unglaubwürdig geworden? In den Augen des anderen vielleicht ein Lügner. Paulus sagt, leget die Lüge ab. Er gibt auch eine Begründung dafür, nicht wie wir das so gerne schnell sagen, Lügen haben kurze Beine, Lügen ist unklug, oder die Sonne bringt es ja sowieso an den Tag, hat keinen Zweck zu lügen, nicht? Er könnte auch hier sagen, der Herr weiß ja alles, ihr dürft nicht lügen. Nein, eine ganz andere Begründung. Weil ihr untereinander Glieder seid. Die Lüge ist eine Störung im Organismus der Gemeinde. Lüge in der Gemeinschaft ist Abbruch und Aufhebung einer Lebensgemeinschaft mit dem anderen. Wahrhaftigkeit in Gesinnung und im Wesen untereinander, im Reden und im Handeln, ist Selbstmitteilung an den anderen und damit auch zugleich Stärkung einer Gemeinschaft. Und wie es mit der Lüge ist, so ist es auch mit all den anderen Dingen, die dann im folgenden Text genannt werden. Ich will darauf nicht im Einzelnen eingehen, dazu ist nicht die Zeit da. Zorn, Diebstahl, dieses faule Geschwätz, da gäbe viel zu sagen, nicht? Sie alle zerstören die Gemeinschaft. Ich will nur noch den Schluss nehmen, den ich auch verlesen habe. Weil wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung, wie es hier im Luthertext heißt, darum sollen wir ein Leben leben in Heiligung. Das heißt, wir sollen dem Teufel keinen Raum geben, wie er hier sagt. Dem Lästern. Er ist auf dem Plan und führt einen gewaltigen Kleinkrieg, gerade gegen die Heiligen, gerade die sich zu einer Gemeinschaft mit Christus zusammengetan haben. Und wenn auch die genannten Dinge hier, Diebstahl und Lügen und Geschwätz und so, vielleicht nicht alltägliche Dinge sind, aber das andere, dieser Kleinkrieg, diese Bitterkeit und der Grimm, und das kommt ja fast tagtäglich vor. Das trifft die Sphäre des Alltags, was er hier am Schluss sagt. Und es ist Kleinkrieg scheinbar an unwichtigen Stellen, Kleinigkeiten. Aber sehen wir uns die Front an. Alle Bitterkeit und Grimm und Sorgen und Geschrei und Lästerung, und das sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Scheinbar ganz willkürlich zusammengestellte Dinge. Und doch haben sie eine Verbindung zueinander. Und eine Steigerung. Wir kennen die Bitterkeit, das in sich hineinfressen, also sagt, einer Sache, mit sich herumschleppen einer Sache. Nicht an den Tag bringen, diese gewitterschwüle Luft mit sich herumtragen im Herzen. Daraus folgt dann der Grimm oder die Erregbarkeit, die Gereiztheit, die zum Ausbruch kommt in dem Zorn, was sich angestaut hat durch lange Tage hindurch oder auch noch länger, kommt zum Vorschein, wild und hemmungslos. Vielleicht kann einer oder der andere, der eine gute Kinderstube hatte, diesen Zorn und diesen Ausbruch ja in Zügeln, in Schranken halten. Aber das ist dann nur noch eine Frage der Zeit, wie lange dieser Ausbruch andauert. Und dann folgt das Nächste, die Lärmsucht. Man wirft sich Schimpfworte an den Kopf. Und nicht nur das, sondern es steigert sich dann bis zur Gotteslästerung, wo man dem anderen den Glauben abspricht oder wo man dem anderen den Glauben malig macht und sich gegen ihn stellt. Aber wir sollen auf der anderen Seite stehen. Seid aber miteinander, oder eigentlich heißt es, werdet aber miteinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn wir das praktizieren, dieser Heiligung, uns auf diese Seite der Front stellen, dort, wo Christus steht, dann werden wir den Feind besiegen und dann werden wir auch unsere Heiligung schaffen. Aber wir müssen auch die Gelegenheit dazu nutzen, wenn Paulus hier sagt, dass wir freundlich, herzlich und einander vergeben sollen. Nicht nur im allgemeinen Vergeben in der Kirche, sondern wirklich auch untereinander. Wir wissen, was es für eine Frucht jedes Mal bringt, wenn ein schwerer Tag da gewesen ist. Man kann einige Dinge aussprechen. Und es kommt dann auch zur Vergebung. Ja, dann geschieht es wirklich, dass man dann aufatmen kann, eine Last los wird und wie nach einem Bad sagen kann, ich bin wie ein neuer Mensch. Schenke Gott, dass wir diese Gelegenheit wirklich nutzen und die Mahnung des Paulus annehmen, dass wir im Großen wie im Kleinen einander vergeben.